Ja, ich grüße Sie ganz herzlich mit einem Shalom und mit einem ostfriesischen Moin. Aber nur einmal Moin. Moin, Moin ist Gesabbel, so wie man das bei uns in Norddeutschland sagt. Ja, ich freue mich, dass ich hier heute Nachmittag zu Ihnen reden darf, in dieser wunderbaren, bergigen Gegend. Also das ist ja für uns schon sehr bergig. In Ostfriesland, da sagen wir also, am Morgen weißt du, wer am Abend zu Besuch kommt. Das ist dann auch sehr praktisch. Ja, und wir genießen es, hier bei euch hier zu sein. Und ich freue mich, dass ich hier auch zu diesem Thema Ermutigung durch biblische Prophetie sprechen kann. Nun, vielen Christen, die sich mit biblischer Prophetie beschäftigen, wird vorgeworfen, dass sie die Welt schwarz sehen. Also es sei ein Schwarzmaler oder sie seien pessimistisch. Und vielleicht trifft das ja auf den ein oder anderen von Ihnen auch zu. Aber ich würde sagen, das Gegenteil ist der Fall. Wer sich mit gesunder biblischer Prophetie beschäftigt, der wird ermutigt, der freut sich, ist dankbar, schaut wirklich mit Zuversicht in die Zukunft. Und er kann andere ermutigen, andere anstecken und ich würde sagen, er dient seinem Herrn mit Freude. Und ich hoffe, dass wir ein wenig von dieser Ermutigung, auch von dieser Freude am heutigen Tag mitnehmen können. Nun, die Frage ist, sehe ich, wo Gott prophetisch handelt in dieser Welt? Ich würde sagen, die Antwort ist relativ einfach, wenn wir danach fragen, also wo wirkt Gott prophetisch in dieser Welt? Nämlich an seinem Volk Israel. Das heißt mit anderen Worten, wir sollen nach Israel schauen und die Zeichen der Zeit deuten. Der Herr Jesus hat ja die Pharisäer mal bei einer Gelegenheit ermahnt, dass sie die Zeichen der Zeit nicht deuten können. Matthäus Kapitel 16. Nun, von der Schrift her werden wir aufgefordert zu sehen, was Gott in dieser Welt tut. Und indem, dass wir das sehen, werden wir auch ermutigt. Und ich möchte Sie heute Morgen als allererstes in den Propheten Hesekiel mit hineinnehmen. Der Prophet Hesekiel lebte vor 2600 Jahren und das war eine ganz spannende Zeit für ihn. Das war eine Zeit des Umbruchs gewesen. Er hat miterlebt, wie das Volk Israel verschleppt wurde. Immer wieder hat Gott seine Propheten gesandt und das Volk ermahnt, dass sie umkehren sollten zu ihm. Und sie haben nicht gehört. Dann hat der Herr gesagt, gut, dann werde ich euch aus dem Land herausreißen und ich werde euch nach Babylon bringen. Und unter diesen Verschleppten war auch der Prophet Hesekiel gewesen. Und er erlebte auch mit, wie eben die Herrlichkeit des Herrn den Tempel Schritt für Schritt verließ und dann der Tempel auch zerstört wurde. Es war eine ganz dramatische Zeit gewesen, die er vor Augen hatte, die er miterlebt hat. Aber Gott setzte dort nicht einen Punkt, sondern Gott setzte ein Kommazeichen und sagte, ich werde mein Volk Israel auch eines Tages wieder versammeln und wieder sie zurückbringen in dieses Land. Teilweise hat sich das dann erfüllt unter Esra und Nehemia. Aber der Prophet Hesekiel, der schaute auch häufig nach vorne, weit in die Zukunft hinein. Und dort versprach der Herr, dass er dieses Volk dann auch zurückbringen wird am Ende der Zeit. Und das Spannende ist eben, dass der Herr dies nicht in einem Winkel tun würde, wo es niemand mitbekommt, sondern er wird es öffentlich tun vor den Augen der Nationen. Vor den Augen der Völker würde und wird Gott handeln. Und da möchte ich gerne Ihnen mal zwei Bibelstellen vorlesen aus dem Propheten Hesekiel. Hesekiel Kapitel 20, Vers 41. Und wir haben diese Verse dann verteilt über den Propheten Hesekiel und stoßen auf sie ähnliche Aussagen immer wieder. Hesekiel 20, Vers 41 heißt es, beim wohlgefälligen Geruch eurer Opfer werde ich euch wohlgefällig annehmen. Wenn ich euch aus den Völkern herausführe und euch aus den Ländern sammle, in die ihr zerstreut worden seid, und mich an euch als heilig erweise vor den Augen der Nationen. Also Gott sagt, dass es einen Augenblick, einen Punkt in der Geschichte Israels geben wird, wo er dieses Volk wieder sammeln wird. Und dies wird er vor den Augen der Nationen vollbringen. Ähnlich hat er das dann ein paar Kapitel später gesagt, in Hesekiel 28, Vers 25, dort heißt es ähnlich, so spricht der Herr, Herr, wenn ich das Haus Israel aus den Völkern sammle, unter die sie zerstreut worden sind, und ich mich an ihnen vor den Augen der Nationen als heilig erweise, dann werden sie in ihrem Land wohnen, das ich meinem Knecht Jakob gegeben habe. Und wieder blickt der Prophet weit in die Zukunft und spricht darüber, dass Gott eines Tages dieses Volk versammeln wird und er wird es vor den Augen der Nationen tun. Ihr Lieben, wir leben ja in einer sehr spannenden Zeit und zu keiner Zeit war es so leicht, von überall her auf der Welt zu erfahren, was in Israel passiert. Und vor allem die Smartphone-Technologie hat das Ganze nochmal unglaublich befeuert, sodass wir zu jeder Zeit und überall informiert werden können und wissen können, was in Israel passiert. Und diese Entwicklung haben wir ja gerade erst in den letzten Jahren erfahren. Also 2019 gab es weltweit circa 2,5 Milliarden Smartphone-Nutzer. Und dann kam Corona, so die letzten Zahlen, die wir haben, sind von 2022 und da waren es 4,7 Milliarden Smartphone-Nutzer mit 4,6 Milliarden Smartphone-Internet-Nutzer. Das heißt, mehr als 2/3 der Weltbevölkerung hat Zugang über das Smartphone quasi zu den Nachrichten in dieser Welt. Nun hast du den Nahostkonflikt in deiner Hosentasche und bist innerhalb von Sekunden informiert, was in Israel passiert. Ob du gut informiert bist oder nicht, das sei mal dahingestellt. Wahrscheinlich sind wir über die Medien eher schlecht informiert. Aber wie dem auch sei, wir können es ganz schnell erfahren, was dort in Israel passiert. Das habe ich auch immer wieder persönlich erlebt, wenn ich mal mit einer Gruppe unterwegs war in Israel und dann ist dort irgendwas in Israel passiert und habe dann innerhalb von einigen Minuten Nachrichten aus Deutschland bekommen von meinen Bekannten oder Freunden, die mich dann angeschrieben haben und gefragt haben, was ist da in Israel passiert, noch bevor wir es erfahren haben, obwohl wir im Land waren, was dort passiert ist, waren die Leute schon informiert und wussten Bescheid. Das ist eben die heutige Technologie, mit der wir leben. Und der Nahostkonflikt kann eben beobachtet werden vor den Augen der Menschen auf der ganzen Welt. Und es spielt keine Rolle, wo du dich befindest, sei es in Japan oder in Südamerika oder in Nordamerika oder eben in Europa oder eben in Sindelfingen. Und dadurch ergeben sich unglaubliche Einflussmöglichkeiten auf den Menschen, entweder ins Positive hinein oder ins Negative hinein. Und nun können wir mal ein paar Schritte weitergehen und uns danach fragen, okay, was würde passieren, wenn der Mensch eben durch diese Smartphone-Technologie noch mehr beeinflusst wird und noch mehr mit der Smartphone-Technologie verschmelzen wird? Und das sind jetzt keine großen Spekulationen, sondern eben das ist Fakt, dass man mittlerweile jetzt daran forscht, dass eben diese Smartphone-Technologie, Chips ins Gehirn implantiert werden und dass man eben dadurch noch mehr Möglichkeiten hat, eben den Menschen einerseits zu beeinflussen. Und natürlich hat das aber auch positive Möglichkeiten, zum Beispiel in medizinischer Hinsicht, dass Menschen nun eine Prothese, eine Handprothese durch das Gehirn steuern können oder auch den Computer eben auch steuern können. Das heißt, auf der einen Seite haben wir großartige medizinische Möglichkeiten, aber auf der anderen Seite ergeben sich unglaubliche Einflussmöglichkeiten auf den Menschen. Das langfristige Ziel von Neuralink, also das ist ein Unternehmen, das sich damit beschäftigt, von Elon Musk gegründet, lautet folgendermaßen, Zitat, künftig soll es überhaupt jeder Person freistehen, sich selbst mit so einem Chip zu tunen, um Gedanken telepathisch mit anderen Neuralink-Nutzenden austauschen oder Gedanken extern zu speichern, also gewissermaßen in einer Cloud. Und der israelische Historiker Yuval Noah Harari, das ist einer der einflussreichsten modernen Historiker, schreibt Folgendes. Die Leute werden geradezu mit ihren Smartphones verschmelzen. Das sind keine banalen Werkzeuge mehr, sondern intelligente Geräte, die uns studieren und letztendlich aktiv unsere Sicht auf die Welt beeinflussen. Die Entwicklung in diese Richtung wird sich noch beschleunigen. Die Geräte werden immer mehr lernen. Es wird biometrische Sensoren geben und direkte Hirn-Computer-Verbindungen. Im Jahr 2050 wird Ihr Smartphone nicht mehr richtig von Ihnen getrennt sein, sondern mit Ihrem Körper verbunden sein. Durch biometrische Sensoren. Es wird Ihre Herzfrequenz, Ihren Blutdruck und Ihre Hirnaktivität 24 Stunden am Tag messen. Es wird Ihre Wünsche, Ihre Vorlieben und Abneigungen sehr genau kennen, möglicherweise genauer, als Sie selbst sie kennen. Nun, zugegebenermaßen, wir wissen nicht, wohin die Reise geht und ob sich das nun wirklich so erfüllen wird, wie das dieser Historiker prognostiziert hat. Aber ich denke, möglich ist es. Und es soll hier jetzt an dieser Stelle auch keine Schwarzmalerei sein, vor der ich ja gerade eben gewarnt habe. Aber trotzdem, und ich denke, das haben wir auch heute Morgen gehört, brauchen wir so dieses Gesamtbild. Und trotzdem wissen wir von der Schrift, dass sich so manche bedenkliche Entwicklung vollziehen wird. Und was würde sein, wenn man diese Technik noch mehr nutzen kann, um Menschen eben zum Beispiel anti-israelisch zu beeinflussen? Ich weiß es nicht. Und ich will auch jetzt darauf keine direkte Antwort geben, aber der Punkt ist eben an dieser Stelle, Gott sagt uns, dass er am Ende der Zeit vor den Augen der Nation handeln wird. Und daraus ergeben sich so zwei Fragen. Eben wie blickt die Welt auf Israel? Wie wird sie auf Israel blicken? Und wie blicken wir? Wie blickst du auf Israel? Und wenn wir auf Israel blicken, dann sollte uns das ermutigen. Also genau das Gegenteil sein von dem, wie eigentlich die Welt auf Israel blickt. Und ich möchte uns da mal hier einige Beispiele bringen, wie die Welt auf Israel schaut. Vor einigen Wochen wurde das Weltpressefoto des Jahres veröffentlicht, des Jahres 2024. Und wieder mal hat Israel gewonnen. Aber gewonnen jetzt in Anführungsstriche. Gewonnen hat dieses Foto, was von Mohammed Salman aufgenommen wurde und wer die 36 Jahre alte Ibu Ma'amar fotografiert hat, die sich über den Leichnam ihrer Nichte Sally, also 5 Jahre, gebeugt hat. Und die Jury in Amsterdam sprach von einem ergreifenden Einblick in unermessliches Leid. Und das ist eben nicht das erste Mal, dass Israel so ein Weltpressefoto gewonnen hat und auch bestimmt nicht das letzte Mal. Und ich glaube, wir könnten diese Liste jetzt ellenlang fortsetzen und viele weitere Beispiele hinzufügen, die gerade ja vor unseren Augen passieren. Ich denke da an das Gedicht von Dieter Hallervorden, der vor kurzem sein Gedicht veröffentlicht hat, Gaza, Gaza, wo er einen Genozid am palästinensischen Volk durch Israel ihnen vorgeworfen hat. Oder wir denken jetzt an die anti-israelischen Ausschreitungen, die in Amerika stattfinden, an zahlreichen Universitäten, die in Deutschland stattfinden, auch an zahlreichen Universitäten. Das ist also der Blick der Welt auf Israel. Aber die Frage ist, wie blicken wir auf Israel? Wie blickst du auf Israel? Und manchmal habe ich den Eindruck, dass uns dieses Thema nicht interessiert. Es ist gewissermaßen so, dass die Welt auf Israel schaut, auch wenn es negativ ist. Denken wir da an die UNO, die ja ein Drittel ihrer Resolutionen gegen Israel sich richten. Aber in den Gemeinden und unter Christen ist häufig so, dass man dieses Thema überhaupt nicht vor Augen hat. Und viele Christen haben das auch in der Vergangenheit gar nicht gesehen mit Israel. Und damit, das Buch wurde ja schon vorgestellt, und damit habe ich mich in diesem Buch beschäftigt, 2000 Jahre Juden und Christen, also 2000 Jahre auf 200 Seiten. Und da habe ich versucht, so diese Beziehung zwischen Juden und Christen aufzuzeigen und dass diese Beziehung häufig sehr schwer in der Geschichte war und dass Juden von Christen als verflucht häufig angesehen wurden. Und wir könnten da einen ganzen Vortrag darüber hören, wie diese traurige Entwicklung stattgefunden hat und was dort alles passiert ist. Und ich möchte mal nur so zwei Zitate herausgreifen aus der alten Vergangenheit, aus der Antike. Einmal von einem Bischof mit Namen Chrysostomos, dessen Name der Goldmund bedeutet und er als der Spurgeon der Antike bezeichnet wird. Und er wirklich auch ein Herz für die Gemeinde Jesu hatte, für seine Schäfchen hatte, für sie wirklich alles geben wollte. Aber er hatte keine Sicht für Israel oder für das jüdische Volk gehabt. Zitat, in einer Predigt sagte er, die Synagoge ist eine Lasterstätte des Teufelsasyl, die Satansburg, die Versammlung der Christusmörder. Zeitgleich war da ein anderer Bischof, Bischof Ambrosius, der etwas Ähnliches geschrieben hat. Die Synagoge ist ein Ort des Unglaubens, ein Haus der Gottlosigkeit, eine Stätte des Wahnsinns. Lieben, wir können von diesen Leuten vieles Gute lernen, das möchte ich natürlich hier auch an dieser Stelle mal erwähnen oder hervorheben. Aber diese Leute hatten keine Sicht für Israel gehabt. Das heißt, du kannst auf der einen Seite vielleicht vieles richtig sehen und auch vieles erkennen und trotzdem kannst du für Gottes Handeln blind sein in der Heilsgeschichte. Schaut mal, es gibt an vielen Kirchen in Europa so zwei Frauenabbildungen, die für die Gemeinde und für das jüdische Volk stehen. Notre Dame, Straßburg und so weiter gibt es diese Darstellungen. Und dort sieht man zwei Frauen und die eine Frau ist die Gemeinde, die Ekklesia, und sie steht aufrecht. Sie hat eine Krone auf dem Kopf und sie hat einen Herrscherstab in der Hand. Das ist die Gemeinde, die siegreiche Gemeinde. Auf der anderen Seite, das ist dann häufig so auf der anderen Seite der Tür, der Eingangstür, da findet man diese zweite Frau. Das ist die Synagoga, die einen geknickten Stab in ihrer Hand hat. Der Herrscherstab ist geknickt. Sie ist gebeugt und ihr Antlitz schaut nach unten. Und ihre Augen sind blind. Da kann es eine Binde sein, die ihr umgebunden ist, oder eben die Schlange, die ihr die Sicht verdeckt. Manchmal denke ich, wenn ich dann über diese Bilder nachdenke, dass es auch andersherum genauso gut sein kann oder häufig auch in der Geschichte war und auch bei vielen Christen ist, dass man eben nicht diese Sicht für Israel und für Gottes Wort hat. Wenn wir ein bisschen weiter in der Geschichte gehen, wir machen einen Sprung zu Martin Luther, dem wir ja sehr viel zu verdanken haben, dass wir eine deutsche Bibel haben, der nochmal das Reformationserbe entdeckt hat, den Glauben, die Errettung durch den Glauben allein, und dass wir hier auch miteinander reden können, uns verstehen können, also diese Sprache, die hochdeutsche Sprache, die er so stark geprägt hat und beeinflusst hat, das haben wir alles Martin Luther zu verdanken, aber wir wissen ja, und das ist auch weithin bekannt, dass er eben für das jüdische Volk keine Sicht hatte und auch dafür blind war. Aber er sagte einmal Folgendes in einem seiner Briefe, die er geschrieben hat, dann formulierte er hier dieses Zitat: Sollten die Juden wieder in ihr Land kommen und das Land aufrichten, dann hätte man ihnen bald auf den Fersen nachsehen, daherkommen und auch Jude werden. Nun, ich weiß nicht, ob das Luther nun ernst meinte in dieser Schrift oder ob er es eher ironisch aufgeschrieben hat, aber ich weiß auch nicht, wie er reagiert hätte auf die Staatsgründung Israels. Wäre er ermutigt gewesen, was er dort sieht? Würde er wirklich nun nach Israel einwandern und Jude werden? Oder würde er noch immer an seiner antijüdischen Theologie festhalten? Genauso wie viele Theologen heute, genauso wie viele Gläubige heute noch immer daran festhalten, dass Israel keine Zukunft hat und dass sie es eben nicht sehen, was in Israel passiert und wie Gott dort handelt. Ich weiß es nicht, wie er reagiert hätte. Nein, ich würde sagen, unsere Reaktion sollte darauf sein, dass wir, wenn wir nach Israel blicken, dass wir ermutigt werden, wenn wir Gottes Handeln dort in Israel sehen, dass wir dafür Gott loben und ihn anbeten, ihn preisen. Nun, und diese Stimmen gab es auch in der Kirchengeschichte. Ich möchte auch hier mal zwei Beispiele herausgreifen. Ein Zitat aus einer Predigt, die ein Bischof gehalten hat in Glasgow, nämlich Robert Layton, er war Erzbischof gewesen, der hat 1642 eine Predigt gehalten zu Jesaja 60, Vers 1. Und dort in dieser Predigt sagte er Folgendes über das jüdische Volk: Zweifellos wird diesem Volk der Juden wiedergeboten werden, aufzustehen und Licht zu werden, und ihre Wiederherstellung wird der Reichtum der Welt sein, und es wird eine herrliche Zeit sein, als die Gemeinde Gottes sie je gesehen hat. Absolut faszinierend. Also gut 400 Jahre bevor der Staat Israel entstanden ist, hat dieser Mann Gottes also an den Verheißungen im Alten Testament festgehalten und hat gesagt, genauso wird sich das erfüllen, wie Gott das vorausgesagt hat. Und gut 400 Jahre später hat sich das ja nun angefangen, vor unseren Augen zu erfüllen. 200 Jahre später, wir haben schon etwas heute Morgen von ihm gehört, da lebte Charles Spurgeon, einer der größten Prediger im 19. Jahrhundert, und er sagte über Israel Folgendes, und ich denke, dass dieses Zitat absolut aktuell ist. Er sagte: Ich denke, dass wir der Wiederherstellung der Juden nicht genug Bedeutung beimessen. Wir denken nicht genug daran. Doch gewiss, wenn in der Bibel irgendetwas verheißen wird, dann dies: Der Tag wird kommen, wenn die Juden, die ersten Apostel für die Heiden waren, die ersten Missionare für uns, die wir fern waren, wieder gesammelt werden. Solange das nicht geschehen ist, kann die volle Herrlichkeit der Gemeinde nicht kommen. Unvergleichliche Vorzüge für die Welt sind mit der Wiederherstellung Israels verbunden. Ihre Annahme wird Leben aus den Toten sein. Ich denke, Charles Spurgeon hat es wirklich auf den Punkt gebracht. Ich denke, er hat das hier sehr, sehr schön ausgedrückt, dass er gesagt hat, ich denke, dass wir der Wiederherstellung der Juden nicht genug Bedeutung beimessen. Wir denken nicht genug daran. Also es kommt darauf an, was für eine Brille du aufsetzt. Ist es die Brille, die die Welt auch aufgesetzt hat und an Israel anschaut? Wenn du das tust, dann wirst du Angst haben. Dann wirst du vielleicht erschrecken, wenn du dann die Geschehnisse im Nahen Osten beobachtest. Wenn du aber die Brille der Bibel aufsetzt und wenn du eben dann siehst, was Gott tut, dann bin ich überzeugt, dann werden wir ermutigt von der Bibel her. Ja? Dann werden wir ermutigt auch für den Alltag. Und ich möchte jetzt im Folgenden ein paar Aspekte mal herausgreifen und uns mal aufzeigen, wie uns eben das biblische Wort, die biblische Prophetie ermutigen kann für den Alltag. Und das Erste ist, eben sei ermutigt durch den Heilsplan Gottes. Sei ermutigt durch den Heilsplan Gottes. Lieber, als Christen stehen wir manchmal so in der Gefahr, dass wir um uns selber drehen. Wir haben unsere Gemeinde, wir haben unsere Gemeinden, wir sind dort vielleicht auch sehr engagiert und wir arbeiten dort mit, was wirklich großartig ist. Und es ist wirklich gut, wenn du involviert bist und mitmachst. Aber dann sind wir manchmal so in dieser Gefahr, dass wir gewissermaßen vergessen, dass der Heilsplan Gottes ja noch viel größer ist, viel universaler ist, noch einen viel größeren Zeitraum umfasst. Und dass Gott diese Welt im Blick hat. Er hat diese Welt nicht einfach aufgezogen wie eine Uhr und überlässt sie sich selber, sondern Gott hat einen Ratschluss, den er beschlossen hat. Und diesen Ratschluss führt er dann aus, so wie er dann von Paulus verkündigt wurde an die Epheser, wie er das dann dort den Ältesten in Apostelgeschichte 20, Vers 27 gesagt hat. Und dann von diesem Ratschluss, von dem er auch im Buch Jesaja spricht und dann sagt, mein Ratschluss wird zustande kommen. Mögen auch die Nationen toben und kämpfen, aber es wird doch das zustande kommen, was ich eben beschlossen habe. Und diesen Ratschluss hat er uns offenbart in seinem Wort. Und zu diesem Ratschluss gehört eben das Thema Israel. Zu diesem Ratschluss gehört auch das Thema Jerusalem. Nun, Jerusalem kommt in der Bibel über 800 Mal vor und Israel kommt in der Bibel über 2.500 Mal vor. Was zeigt uns das? Ich denke, das zeigt uns einfach, dass dieses Thema für Gott wichtig ist, dass es ihm ein Herzensanliegen ist. Wir sagen ja, wenn das Herz voll ist, das geht der Mund über. Und wir könnten eigentlich sagen, das Herz Gottes geht über, wenn es um sein Volk geht. Ja, Gott spricht die Sünden seines Volkes scharf an und auch in aller Deutlichkeit. Aber genauso deutlich und vielleicht noch viel mehr geht seine Liebe über zu seinem Volk, die wir überall in der Bibel finden können, entdecken können. Es ist nur so, wir müssen gewissermaßen diese Brille aufsetzen und sie entdecken, da wo Gott diese Dinge anspricht und spricht. Vor einiger Zeit haben wir mal ein Auto gesucht und da haben wir uns eben ein Auto rausgesucht, was wir gerne haben wollten. Ich werde jetzt keine Werbung machen, aber wir haben dieses Auto rausgesucht und dann gingen wir eben spazieren und jedes Mal, wenn wir dann unterwegs waren, auf einmal entdeckte ich überall dieses Auto. Ja? Überall war es da. Ich dachte, Mensch, wo war das Auto vorher? Aber ich denke, ihr versteht, was ich meine. Es kommt darauf an, also wenn du diesen Fokus hast, wenn du diese Brille aufsetzt und wenn du das dann liest, dann wirst du diese Dinge entdecken im Wort Gottes. Und so ein paar Beispiele will ich mal herausgreifen, ihr Lieben. Wisst ihr, die Kirchenväter, die ich ja vorhin erwähnt habe, die haben immer im Alten Testament die Fluchworte genommen und haben sie immer über das jüdische Volk ausgesprochen. Und all die guten Verheißungen, die Verheißungen der Zukunft für das Volk Israel, haben sie dann immer auf sich und auf die Gemeinde bezogen, eben die Ersatztheologie. Aber wenn wir Gottes Wort hier wörtlich nehmen, dann entdecken wir, wie Gottes Liebe zu seinem Volk überquillt. Ich denke da nur an das Buch Jesaja, Jesaja 41, Vers 10, wo Gott aufzeigt, wie er zu seinem Volk steht, wo er davon spricht, dass er der Gott Israels ist. In Jesaja 41, Vers 20 nennt er sich als der Heilige Israels. In Jesaja 43, Vers 3, er ist der Heilige Israels, dein Retter. Und in Vers 15, der Schöpfer Israels, euer König. Kapitel 44, Vers 4, der König Israels und sein Erlöser. Kapitel 45, Vers 11, der Heilige Israels und sein Bildner. Vers 15, der Gott Israels, ein Retter. Kapitel 47, Vers 13, Israel, meine Herrlichkeit. Kapitel 48, Vers 12, Israel, mein Berufener. 49, Vers 26, der mächtige Jakobs, dein Erlöser. Und Jeremia, jetzt gehen wir in das Buch Jeremia, Jeremia 31, Vers 3, ja, mit ewiger Liebe hab ich dich geliebt. Nun, das ist das, was Gott uns in seinem Wort ausdrückt und aussagt. Das ist das Herz Gottes, das ist der Heilsplan Gottes, den wir häufig vergessen zu sehen. Das ist Gottes Anliegen, also sollte dein Anliegen sein, weil es Gottes Anliegen ist. Sei ermutigt durch den Heilsplan Gottes. Das prophetische Wort Gottes hilft uns, diesen großen Plan zu entdecken und zu sehen. Es hilft uns also, über unseren Horizont zu blicken. Du bist aber auch ein Teil dieses größeren Planes. Das wissen wir auch, eben natürlich vom Neuen Testament her. Die Gemeinde ist Teil dieses größeren Planes. Wir haben da so einen kleinen Einblick auch heute Morgen darüber gehört. Die Welt ist ein Teil eines größeren Planes, eben dieses Heilsplanes Gottes mit dieser Welt. Und der Große, der dahinter steht, ist Gott, der Allmächtige. Ist Gott der Allmächtige. Schaut mal, wenn du wieder die Bibel liest, dann entdeckst du etwas ganz Großartiges in der Schrift, dass nämlich, wenn Gott sein prophetisches Wort weitergibt im Alten Testament, dann stellt er sich Gott der Herr vor und er stellt sich in den Mittelpunkt. Er zeigt auf, wer er ist und wie er in dieser Welt handelt. Wir denken an Jesaja 44, die Verse 6 bis 8. So spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser. Der Herr, der Herrscher, ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Und außer mir gibt es keinen Gott. Und wer ist wie ich? Errufe und verkünde es und lege es mir dar. Wer hat von Urzeiten her das Kommende hören lassen? Und was eintreten wird, sollen sie uns verkünden. Erschreckt nicht, zittert nicht. Hab ich es dich nicht schon längst hören lassen und es dir verkündet? Und ihr seid meine Zeugen, gibt es einen Gott außer mir? Es gibt keinen Fels, ich kenne keinen. Also bevor Gott eben sein Wort weitergibt, dann stellt er sich in den Mittelpunkt. Und so wie wir auch heute Morgen gehört haben, es geht um Gott und es geht um seine Ehre. Das heißt, das nächste Mal, wenn du mit deinen Sorgen aufwachst und vielleicht durch dein Zimmer oder Wohnzimmer wanderst und die Sorgen dich bedrücken und du nicht mehr weiter weißt, dann denke an diesen großen Herrn, an diesen Heiland, an diesen Herrn, der diese Erde ausspannt, wo die Nationen wie ein Tropfen am Eimer sind. Es ist derjenige, der durch die Jahrtausende und Jahrhunderte leitet und führt, dessen Ratschluss sich erfüllt. Er ist derjenige, der diese Geschichte überschaut und der in diese Geschichte eingreift. Er ist dieser Erlöser und Herr. Und diesen großen Gott und Herrn darfst du auch ganz persönlich kennen. Lieben, so darf uns eben dieser Heilsplan Gottes ganz konkret ermutigen. Ja, und das tut wirklich gut, wenn wir dann mit unseren Augen gewissermaßen auf unseren Herrn gehen und dann zu ihm blicken und sagen, Herr, wenn du das alles in deine Hand hältst, ja, du bist es, der die Könige absetzt und einsetzt, so wie es Daniel sagt, dann hast du auch mein Leben in deiner Hand. Und dann weiß ich, dass du es gut mit mir meinst und dann letztendlich ans Ziel kommen wirst, auch mit mir, genauso wie du auch ans Ziel kommen wirst mit deinem Volk Israel. Sei ermutigt durch die Zukunft Israels. Im Buch Jesaja ruft der Herr Israel in Bezug auf die Zukunft zu, in Jesaja 44, Vers 21, denke daran, Jakob und Israel, du bist mein Knecht, ich habe dich gebildet, du bist mein Knecht Israel, du wirst nicht von mir vergessen. Du wirst nicht von mir vergessen. Was für eine wunderbare Verheißung gibt der Herr hier über sein Volk. Und ähnlich dann ein paar Kapitel weiter, in Jesaja 66, Vers 22, da knüpft der Herr eben die Zukunft Israels an den neuen Himmel und die neue Erde. Eben das, was wir auch erwarten und ich denke, wo unsere Blicke auch hingehen. So sagt der Herr dann Jesaja 66, Vers 22, denn wie der neue Himmel und die neue Erde, die ich mache, vor mir bestehen, spricht der Herr, so werden eure Nachkommen und euer Name bestehen. Und so bindet er sich gewissermaßen der Herr eben an die Zukunft auch Israels. Und er bindet auch das, woran wir glauben, das auch, was wir erwarten, auch an die Zukunft Israels. Israel hat Zukunft. Und was bedeutet das eigentlich für uns ganz konkret, wenn Israel eine Zukunft hat? Nun, dann kann ich mir die Frage stellen, wie kann ich das vielleicht in Frage stellen, was Gott in seinem Wort verheißen hat? Und dann verstehe ich nicht den einen oder anderen Theologen, der eben dieses Wort, was Gott hier so eindeutig gesagt hat und davon spricht, dass er sein Volk nicht vergessen wird und dass Israel eine Zukunft hat, genauso wie der neue Himmel und die neue Erde kommen wird. Dann stelle ich mir die Frage, wie kann ich das in Frage stellen? Nun, wenn ich das tue, wie kann ich mir denn dann sicher sein, dass dann unsere Zukunft auch als Gemeinde sicher ist? Nun, wenn Gott in seinem Wort im Alten Testament es so explizit, so deutlich gesagt hat, dass sein Volk nicht vergessen wird, dass sie eine Zukunft haben, dass sie eben nicht ersetzt werden, und wenn ich dann doch sage, Israel wurde ersetzt, wie kann ich dann sicher sein, dass sich das eben Gott auch nicht mit der Gemeinde anders überlegt? Und dann nicht vielleicht doch noch ein anderes Volk nimmt oder jemand anders nehmen wird und sagt, naja, mit der Gemeinde habe ich es versucht, aber das war ja doch nicht so toll gewesen. Und so oft, wie Sie versagt haben, versuche ich es doch mal neu mit jemand anders. Wo er doch eigentlich im Neuen Testament gesagt hat, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Können wir das denn auch so wörtlich nehmen, wenn wir eben im Alten Testament die Verheißungen nicht wörtlich nehmen? Doch, wir nehmen das wörtlich, wir nehmen auch das wörtlich, was Jesus auch im Neuen Testament gesagt hat. Nun, unsere Zukunft hängt auch an der Zukunft Israels. Gott hat versprochen, dass er Israel bis ans Ziel bringen wird, dass sie eine Zukunft haben. Und dann bleibt es so. Gott hat es versprochen. Sein Volk wird nicht vergessen und genauso wird auch die Gemeinde nicht vergessen. Er wird auch mit der Gemeinde dann letztendlich ans Ziel kommen. Und auch die Gemeinde hat eine Zukunft. Und Israel hat eine Zukunft, wenn Jesus wiederkommt. Sei ermutigt durch die Wiederkunft Jesu. Jesus kommt für uns in der Entrückung wieder. Für Israel wird er wiederkommen, sichtbar, mit Macht auf dem Ölberg zu Jerusalem. Wahrscheinlich in keinem anderen Land der Erde ist die Erwartung auf den Messias so stark wie im Land Israel. Wenn man eben als schwangere Frau unterwegs ist, dort wird Platz gemacht, denn es könnte ja der Messias sein, der da erwartet wird. Und wir haben in Israel gelebt, als die Straßenbahn gebaut wurde, und die Eröffnung hat sich auch ein wenig hinausgezögert. Also das gibt es nicht nur bei uns in Deutschland mit so manchem Projekt. Also das hat sich dorthin gezogen, und eine der großen Tageszeitungen hat damals getitelt: Der Messias wird eher kommen, als die Straßenbahn fertig wird. Nun, die Straßenbahn ist fertig. Man kann also wunderbar die Straßenbahn benutzen. Aber es wird einfach so deutlich, obwohl wir auch einen Großteil in Israel eine atheistische Bevölkerung haben, ist doch irgendwie diese Erwartung da, da muss irgendwas passieren, da wird irgendwie auf den Messias gewartet. Bei uns haben wir eine Redewendung: wenn sich zwei unterhalten und dann kommt eben dieser Dritte herein, dann sagen wir, das ist keine schöne Redewendung zugegebenermaßen, aber dann sagt man, wenn man vom Teufel spricht. Wisst ihr, auf Hebräisch sagt man Folgendes: Schade, dass wir nicht vom Messias gesprochen haben. Also fromme Juden beten täglich: Ich glaube vom ganzen Herzen an das Kommen des Messias und erwarte ihn jeden Tag. Also, und sie drücken ihre Erwartung auf den Messias in Gebeten, zu Tisch, in Synagogen, am Schabbat, bei Hochzeiten, Beerdigungen aus. Und es ist einfach ein Stück weit faszinierend zu sehen, wie dieses Thema gewissermaßen das Leben durchdringt. Und ich glaube, so ein Stück können wir davon auch abschneiden und auch ein Stück weit davon lernen. Die Erwartung, eben Jesus kommt wieder. Und ich glaube, das Ganze hat ja nochmal an Brisanz und Aktualität gewonnen, seitdem ja das Volk Israel gerade ja wieder gesammelt wird und Gott das ja erfüllt vor unseren Augen, wie er das versprochen hat: Ich werde es tun, vor den Augen der Nation, und wir können das eben auch sehen. So dürfen wir eben auch ermutigt werden, wenn wir da hinschauen und wenn wir eben die Entrückung der Gemeinde für die Gemeinde erwarten und die Wiederkunft Jesu für das Volk Israel. Er wird wiederkommen, nicht nach Berlin, Paris oder New York, sondern eben zuerst für seine Gemeinde und dann später für sein Volk nach Jerusalem. Lass dich ermutigen, eben durch die biblische Prophetie, durch die Erwartung auf den wiederkommenden Herrn. Und dazu werden wir auch ermutigt in der Schrift. Also nachdem Paulus ja im 1. Thessalonicher Kapitel 4 über die Entrückung gesprochen hat, da endet er ja in Vers 18 mit den Worten: So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Und in Lukas 21, Vers 28, nachdem er ja von den Zeichen der Endzeit gesprochen hat, die ja nicht positiv sind, ja, die ja noch, ich sage jetzt mal, schreckliche Nachrichten sind und ja auch etwas Negatives beinhalten. Aber Jesus endet dann, indem er ja zuruft seinen Jüngern: Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Das heißt, unser Herr, immer in diesen Nachrichten hinein, sage ich jetzt mal, ruft er seiner Gemeinde, ruft er den Jüngern zu und auch seinem Volk Israel zu: Erhebt eure Häupter. Ja, das darf uns wirklich zu einer Freude geben und Zuversicht, nach vorne zu schauen. Und das tut er ja auch immer wieder in seinem Wort im Alten Testament. Und vielleicht wurde das jetzt ja schon deutlich: Gott hat im Alten Testament immer wieder die Sünden seines Volkes angeprangert und hat ihnen aufgezeigt, wo sie falsch liegen, hat sie gezüchtigt und dann aber auch immer wieder hinein in diese Botschaften der Hoffnung und der Liebe und der Zuversicht, ja, hat er ihnen zugesprochen und zugerufen. Und das darf uns auch ermutigen, denn Israel ist für uns ein Bild. Wir dürfen sehen, dass Gott eben treu gegenüber seinem Volk ist. Und jetzt möchte ich mehr, wo wir so den Landeflug einnehmen, mal ins Neue Testament gehen, in den Römerbrief, wo wir dann auch heute Morgen schon kurz waren. Aber ich möchte nicht in die bekannten Kapitel mal einsteigen, in Römer 9 bis 11, wo Paulus ja ganz in der Tiefe und ganz deutlich dann über diesen Heilsplan Gottes spricht, übrigens ja im Römerbrief, also im Brief des Evangeliums. Das ist ja absolut die Grundlage ja auch für uns sein darf, also wo er das Evangelium Kapitel für Kapitel entfaltet. Und da finde ich das spannend, dass Paulus ja so einmal dieses Thema entfaltet wie eine Säule und dann ab Kapitel 12 dann praktische Themen für die Gemeinde anspricht und dann so mittendrin gewissermaßen wie so eine dritte Säule spricht er dann über den Heilsplan Gottes mit dem Volk Israel. Es ist so, als ob uns Paulus hier mit auf den Weg geben möchte, guck mal, das gehört zum Plan Gottes, das gehört zu diesem gesamten Plan Gottes, ja. Das ist also kein Exkurs in Römer 9 bis 11, sondern gehört dann mitten hinein. Und in Römer Kapitel 15 am Ende, also von seinem Brief, da kommt er nochmal auf dieses Thema Israel zu sprechen. Wir überlesen das manchmal, aber da kommt er nochmal dahin und es ist gewissermaßen, dass er das so zusammenfasst und nochmal ein wenig so auf den Punkt bringt und nochmal so ein paar Aspekte betont und beschreibt. Und dann schreibt er hier Folgendes. Es ist ein längerer Abschnitt, aber wir wollen ihn mal zusammen lesen, dass wir diesen Kontext haben. Denn ich sage, dass Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist, um der Wahrheit Gottes willen, um die Verheißung der Väter zu bestätigen, damit die Nationen aber Gott verherrlichen möchten, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht. Darum werde ich dich bekennen unter den Nationen und deinen Namen Lob singen. Und wieder sagt er, seid fröhlich, ihr Nationen mit seinem Volk. Und wieder lobet den Herrn alle Nationen und alle Völker sollen ihn preisen. Und wieder sagt Jesaja, es wird sein die Wurzel Isais und der da aufsteht, über die Nationen zu herrschen, auf den werden die Nationen hoffen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Was für wunderbare Worte haben wir hier von Paulus. Und er steigt damit ein, dass er nochmal in Erinnerung ruft, dass Jesus, der Messias, ein Diener der Beschneidung war, dass er als Diener der Beschneidung geworden ist, also des jüdischen Volkes, um der Wahrheit Gottes willen, also um das zu erfüllen, was Gott im Alten Testament zu verheißen hat, um das nochmal zu unterstreichen. Er verbindet das eben hier mit Wahrheit. Er unterstreicht nochmal das, was er hier sagt. Um die Verheißungen der Väter zu bestätigen, Gott hat eben den Messias vorausgesagt im Alten Testament, dass er kommen würde und dass er leiden würde für sein Volk. Denken wir an Jesaja 53. Aber er sagt hier, um die Verheißungen zu bestätigen, Verheißungen der Väter. Und diese Verheißungen umfassen aber noch viel mehr. Wir denken da an Land, an den Bund, den Gott der Herr mit seinem Volk geschlossen hat. Und all die vielen Verheißungen, die da waren und die dort uns überliefert sind. Und dann sagt hier Paulus, da ist der Jesus gekommen und er hat das nochmal bestätigt. Er hat das nicht einfach erfüllt und ersetzt, sondern bestätigt. Und dieses Wörtchen bestätigt bedeutet eigentlich festmachen, als gültig bestätigen, als zuverlässig erweisen. Die Verheißungen, von denen er hier in der Mehrzahl spricht, eben Land, Segen, Nachkommenschaft, der Messias, es sind Verheißungen, die hat er nochmal bestätigt. Einige haben sich erfüllt, andere werden sich noch in Zukunft erfüllen an seinem Volk und eben an uns. Das gleiche Wort verwendet Paulus in 1. Korinther 1, Vers 8. Indem er dort der Gemeinde schreibt, der euch festigen wird, also genau dieses gleiche Wort, dieses festigen wird, bis ans Ende, sodass ihr untadlich seid an dem Tag unseres Herrn Jesus Christus. Ist das gleiche Festigen, ja? Also das heißt, wir haben hier auch wieder im Neuen Testament genau die gleiche Perspektive wie im Alten Testament, dass der Herr im Alten Testament versprochen hat, eine Zukunft für das Volk Israel, wunderbare Verheißungen. Und es sind diese Verheißungen, die er gefestigt hat, nochmal bestätigt hat. Und das ist das gleiche Bestätigen, wie er eben auch uns bestätigt hat, eben durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus, dass wir fest bleiben können, untadelig sind bis zur Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Und das Ziel aber des Ganzen ist, dass die Nationen mit hineingenommen werden und Gott gemeinsam verherrlicht werden. Und wenn ich jetzt immer wieder auch über das Volk Israel gesprochen habe, bedeutet es nicht, dass eben Gott nicht die ganze Welt im Blick hat, sondern nein, Gottes Ziel ist eben, dass die Nationen ihn auch verherrlichen und ihm eben preisen werden. Und dazu zitiert er einige Bibelstellen aus dem Alten Testament. Und ich würde sagen, Paulus, muss das sein, dass du hier so viele Bibelstellen zitierst? Also ich würde vielleicht eine Bibelstelle zitieren und sagen, das reicht doch aus. Aber Paulus tut hier etwas ganz Interessantes. Er gibt eben ein Zitat nach dem anderen aus dem Alten Testament und es sind aus den unterschiedlichsten Bereichen des Alten Testamentes. Er zitiert aus der Tora, aus den 5 Büchern Mose. Er zitiert aus den Schriften und er zitiert dann aus den Propheten, aus den Ketuvim, den Schriften, den Nevim, den Propheten und der Tora. Also aus dem gesamten Alten Testament. Und es ist so, dass Paulus uns hier gewissermaßen mit auf den Weg geben möchte und sagen möchte, das ist letztendlich das Ziel Gottes, dass nämlich Gott verherrlicht wird. Und so wie wir das auch heute Morgen gehört haben, das ist Gottes Ziel mit dieser Welt, mit diesem Heilsplan Gottes. Das Volk Israel und die Nationen und dass sie ihm dann Ehre darreichen und dass wir auch dadurch erfüllt werden. Und schaut mal hier dann am Ende in Vers 13, mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Was für wunderbare Verse, die man hin und wieder auch am Ende eines Gottesdienstes zitiert, aber dabei diesen Gesamtkontext vergisst, den Paulus hier eigentlich vor Augen hat, nämlich diesen Heilsplan Gottes. Und da gibt er uns also diese Ermutigung mit auf dem Weg. Gott ist treu. Und das darf uns mit Freude erfüllen, wenn wir sehen, wie Gott sein Volk wiederherstellt, wie Gott an seinem Volk eben handelt und durch manche Tiefen auch geht, aber letztendlich ans Ziel kommen wird. Genau das hat hier Paulus ja formuliert und gesagt, dass wir in diese Freude mit hineingenommen werden. Sei ermutigt, also mit Israel. Und als letztes, sei ermutigt, wenn du Israel segnest. Es gibt also auf der Welt tausende von Völkern und ja, Menschen, die das Evangelium brauchen. Und wir haben dieses Anliegen, eben dieses Evangelium weiterzugeben. Und auch als Bibelschule freuen wir uns, wenn junge Leute sich dann aufmachen und irgendwohin dann gehen und das Evangelium verkünden. Irgendwo am Ende der Welt oder vielleicht in Deutschland, das spielt keine Rolle. Denn Gott hat ja die ganze Welt im Blick. Das haben wir heute Morgen auch gehört. Da haben wir viele Bibelstellen, die uns das deutlich machen. Aber als Gemeinde Jesu haben wir auch eine besondere Beziehung zu Israel. Wir sollen das Volk Israel segnen, sowohl durch Gebet als auch durch materielle Dinge. Das heißt, wir sehen nicht nur das, was in Israel passiert, wie Gott eben seinen Heilsplan, seinen prophetischen Heilsplan erfüllt, sondern wir dürfen uns auch ganz praktisch einsetzen im Gebet eben und auch ganz praktisch einsetzen für das Volk Israel. Und hier bleiben wir auch im Römerbrief. Paulus macht es uns deutlich. Anhand der Sammlungen, die er auf seinen Missionsreisen durchgeführt hat. Und darüber berichtet er also immer wieder in seinen Briefen, im 2. Korintherbrief, im 1. Korintherbrief, im Römerbrief. Und er ermutigt also die Gemeinden, Sammlungen durchzuführen. Wir würden sagen, Paulus, gab es nicht noch andere arme Geschwister, die das Geld nötig hatten? Und gewiss, das ist der Fall. Und ich bin mir sicher, dass das Paulus auch gemacht hat und dazu auch die Gemeinden ermutigt hat, sich für Bedürftige durchaus einzusetzen. Aber hier am Ende, also seiner Missionsreisen, am Ende seines Lebens, da hat er nochmal so etwas ganz Besonderes auf dem Herzen. Er möchte eine Gabe rüberbringen nach Jerusalem. Und Paulus erläutert uns im Römerbrief, auch in Kapitel 15, ein paar Verse weiter also, warum er dieses Projekt auf dem Schirm hat und warum er das erfüllen möchte. Und wir lesen diese Worte in Römer 15 ab Vers 25. Nun aber reise ich nach Jerusalem im Dienst für die Heiligen, denn es hat Mazedonien und Achaia wohlgefallen, eine Beisteuer zu leisten für die Bedürftigen unter den Heiligen, die in Jerusalem sind. Und dann erläutert er das, warum er das so besonders im Blick hat, in Vers 27. Es hat ihnen nämlich wohlgefallen, auch sind sie ihre Schuldner, denn wenn die Nationen ihrer geistlichen Güter teilhaftig geworden sind, so sind sie verpflichtet, ihnen auch in den Leiblichen zu dienen. Und Paulus verwendet hier zwei Begriffe, die sind sehr eindrücklich. Er spricht davon, dass die Nationen nämlich Schuldner geworden sind. Sie stehen in der Schuld Israels. Und sie sind teilhaftig geworden der geistlichen Güter. Und dann sagt er, sie sind verpflichtet, ihnen auch in den Leiblichen zu dienen. Und ich denke, Paulus ermutigt uns also, dass wir ganz praktisch das Volk segnen dürfen und sollen, weil wir eben nun auch Anteil genommen haben an diesen geistlichen Gütern durch Jesus Christus, durch den Messias. Und so dürfen wir ermutigt werden, Israel auch zu segnen. Es gibt eine interessante Geschichte über den bekannten China-Missionar Hudson Taylor, und der ja eine ausgezeichnete und große Arbeit aufgebaut hat in China. Und er hatte eine ganz interessante Tradition, die er Jahr für Jahr durchgeführt hat. Und zwar ganz nach dem Prinzip Römer 1, Vers 16. Das Evangelium gilt dem Juden zuerst. Nun, dann hat er jedes Jahr einen Check ausgestellt an einen Judenmissionar mit dem Namen John Wilkinson, der Gründer, also damals der größten jüdischen Missionsgesellschaft jener Zeit, der Mission to the Jews in London. Und den Check begleitete dann so ein kleiner Zettel, und dort auf diesem Zettel notierte er den Juden zuerst. Wilkinson dagegen reagierte unverzüglich, indem er seinen eigenen Check ausstellte, über den gleichen Betrag mit der Notiz dann an ihn übersandte und ebenso den Heiden. Und dieser schöne Austausch zwischen diesen beiden Männern setzte sich dann ständig fort. Ja, ich denke, das ist doch was ganz Großartiges, wenn wir eben diese beiden Aspekte vor Augen haben. Das ist das, was Gott ja im Sinn hatte. Wir dürfen Israel segnen und wurden eben auch durch Israel gesegnet. Also seien Sie ermutigt, wenn du Israel segnest, Gott wird auch dich segnen. Sei ermutigt durch den Heilsplan Gottes, sei ermutigt durch die Zukunft Israels, sei ermutigt durch die Wiederkunft Jesu, sei ermutigt mit Israel, Gott ist treu. Sei ermutigt, wenn du Israel segnest. Wir wollen noch eben stille werden. Herr, wir möchten dir Danke sagen und Lob bringen an dich, den großen Herrn und Schöpfer dieser Welt, der du die Welt in deiner Hand hast, der du die Menschen im Blick hast, Herr. Und wir dürfen wirklich zuversichtlich und ruhig sein, Herr, der du alles in deiner Hand hast, Herr, wo nichts außer den Fugen gerät, wo es keine Turbulenzen bei dir gibt, Herr, sondern du bist derjenige, der die Nationen einsetzt, die Könige einsetzt und sie absetzt, Herr. Dessen dürfen wir wissen, Herr, und dafür loben und preisen wir dich und deinen Namen. Wir möchten dir Danke sagen, Herr, dass wir gesegnet wurden durch dein Volk Israel, dass wir teilhaftig geworden sind an den Segnungen. Und danke dir, Herr, dass du auch ans Ziel kommen wirst mit deinem Volk Israel, dass du der treue Herr und Heiland bist für sie, für das Volk, dass du aber auch der treue Herr bist für uns und ganz persönlich auch in unserem Leben. Darauf dürfen wir bauen, Herr. Auch wenn uns manchmal Sorgen niederdrücken, auch wenn wir manchmal Angst haben, auch wenn wir Sorgen und Bange haben, was die Zukunft angeht, so dürfen wir wissen, wir sind in dir geborgen, in deinen Händen. Danke dafür. Herr, und so segne du dein Volk, auch jetzt in dieser schweren Zeit. Sei du eine Mauer um sie. Denken auch an die Geiseln, dass du sie zurückbringst, Herr. Wir denken an die Geschwister, auch in den arabischen Gebieten, dass du dort auch deine Gemeinde baust, Herr. Und in allem und zu allem soll dein Name verherrlicht werden und groß gemacht werden. Amen. Stop.